Wenn ich es heute schaffe, zwei Psalmen zu machen, dann haben wir am Ende doch nur einen Psalm geschafft. Psalm 9 und 10 sind nämlich in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung, und der Vulgata, das heißt der gängigen lateinischen Übersetzung, ein Psalm. Entsprechend, wenn ihr dann ab Psalm 11 irgendwann mal, wie ihr es ja immer gewohnt seid, aus der Septuaginta oder der Vulgata nachprüfen wollt, was ich da gesagt habe, dann werdet ihr auf einmal statt Psalm 11 Psalm 10 da stehen sehen. Und in manchen katholischen Bibeln ist tatsächlich auch, da wird jetzt immer in Klammern angegeben. Also jetzt natürlich noch nicht, aber danach dann. Die Septuaginta und die Vulgata haben übrigens trotzdem 150 Psalmen. Die haben einfach noch einen Psalm hinten dran gesetzt. Aber ich finde das ziemlich unlogisch, weil, was ich ganz am Anfang erzählt habe, dass jeder immer ein Psalmbuch mit einer sogenannten Doxologie endet. Das hat das Psalmbuch dann nicht. Da kommt dann die Doxologie in Psalm 150 komplett und dann kommt noch mal ein Psalm hinten dran. Also von daher ist das Hebräische logischer. Gar nicht weiter lang, sondern ich möchte ja heute ordentlich weit kommen. Mal gucken, was wir auch wirklich schaffen. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise schöne Jugend. So wieder eben ein Psalm Davids und dann wird extra das gesagt, was ist jetzt hier das Wichtige? Wo kommen wir hier weiter und überhaupt und sowieso? Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster, dass meine Feinde zurückweichen müssen. Sie sind gestürzt und umgekommen vor dir. Wenn ihr die Worte habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, warum wir das Lied gerade eben gesungen haben. Ganz genau. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Da ist es natürlich dann vorne im Original Französisch vertont, aber macht nichts. Das ist trotzdem das Gleiche. Und jetzt erstmal das Schöne, eben, ich danke meinem Herrn von ganzem Herzen. Danken bedeutet, dass man Gott für das, was er tut, dankt. Loben ist für das, was er ist. Aber das Schöne ist eben, was ich ja gerne auch immer wieder schon sage, Gott ist, was er tut und er tut, was er ist. Also er ist mein Erlöser, das heißt, er erlöst. Und das ist im Hebräischen noch schöner deutlich. Er ist das Verb, erlösen, Gaal. Und das Partizip ist Goel, da hat man bloß andere Vokale reingesetzt. Und ansonsten ist es genau das Gleiche. Also der Goel, der Gaalt, sozusagen. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Also nicht nur so halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Und erzähle alle deine Wunder. Warum? Das erzähle ich jetzt nicht. Das erzähle ich, wenn ich am 24. August hier dran bin mit Predigen. Und entweder sollt ihr an dem Tag dann kommen, oder ihr hört es euch bei YouTube an, wenn ich dann da bin. Also wenn ich es dann hochgeladen habe. Nur so viel, es ist ganz wichtig, um sein Denken zu ändern, also um Buße zu tun. Also, ich freue mich und bin fröhlich in dir. Ich lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Also, wir hatten erst ich danke und jetzt ich lobe dich oder ich lobe deinen Namen sogar einfach. Den Namen, warum? Der Name ist Programm bei Gott. Ich darf Gott dafür loben, wer er ist. Und dann habe ich ja auch manchmal schon erzählt, ich habe vor ein paar Jahren in Knittlingen die Erlösernamen Gottes mal alle erzählt. Habe ich auch dann irgendwann letztes oder war es dieses Jahr? Dieses Jahr schon auch bei YouTube reingestellt, weil ich mir gedacht habe, naja, auf der Knittlinger Seite hört es kaum jemand, aber wenigstens kann man es bei YouTube dann nachgucken. Und genau, dann eben, die sind alle dabei. Die Erlösernamen. Und dann gibt es aber noch andere, es gibt Kombinationen von Gottes Namen und dann natürlich kann man irgendwie noch gucken, wie passt das jetzt da und da zusammen. Und ganz wichtig ist aber der Name Jehoshua oder Jeshua, also in der griechischen Aussprache Jesus. Warum? Weil der Name Jesus bedeutet, Gott hilft. Gott oder der Herr hilft, der Herr rettet, der Herr heilt, er macht heil. All das zusammen, das zeigt was? Moment, das zeigt, was Gott eigentlich für einen will. Eben helfen. Das hatten wir beim vorletzten Mal. Warum kann sich David so sicher sein im Psalm 6, dass er den Übeltätern einfach sagen kann, ihr könnt abhauen? Weil er weiß, Gott hat mein Gebet erhört. Und warum weiß er das? Weil er möchte, dass Gott ihm hilft. Und so einfach geht's. Und dann eben hier, ich lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Ich lobe den Namen Jesu. Warum? Weil Gott mir in Jesus hilft. In allem. Und zwar so sehr, dass meine Feinde zurückweichen müssen. Sie sind gestürzt und umgekommen vor dir. Und das ist schon bemerkenswert, dass er extra sagt, meine Feinde müssen zurückweichen und sind gestürzt und umgekommen. Das Wichtige, vor dir. Nicht für irgendjemand anderem, sondern vor Gott selber. Und da ist es übrigens ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Den kriegen wir Christen oft nicht ganz hin. Im Alten Testament konnte man nur Gott um Hilfe rufen. Und dann musste sozusagen vor ihm alles weichen. Immer noch gut. Aber als Gemeinde haben wir noch was ganz anderes. Jetzt haben wir ja die Autorität. Also, wir haben jetzt, dadurch, dass wir Söhne Gottes sind, dadurch, dass wir Braut Christi sind, haben wir die Macht, den Feinden selber entgegenzureden und entgegenzutreten. Natürlich immer noch nicht in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft dazu. Aber wir brauchen uns nicht mehr hinter Gott verstecken, sondern ganz im Gegenteil, wir sind in ihm geborgen, wir sind in Christus und er ist in uns und kämpft in und durch uns. Und dann können wir losziehen und dann dürfen wir sehen, wie vor uns selber die Feinde fallen. Das ist nochmal eine größere Ehre als das, was Israel so hatte. Also wenn sie zum Beispiel in 2. Chronik 20 zwar das Wort Gottes bekommen haben, stellt euch hin und seht die Hilfe, die ihr von Gott habt, und dann haben sie aber einfach bloß sich hingestellt und Gott hat von Weitem es gemacht. Und dann zu wissen, wir dürfen in den Kampf gehen und dürfen wissen, dass Gott für uns kämpft. Manchmal müssen wir uns tatsächlich auch nur hinstellen und manchmal sehen wir, wie Gott durch uns so viel mehr macht. Und dann sagt David weiter in Vers 5, denn du führst mein Recht und meine Sache. Du sitzest auf dem Thron ein rechter Richter. Du schiltst die Heiden und bringst die Gottlosen um. Ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. Also, David sagt, du führst Recht. Und Recht führen bedeutet tatsächlich erst einmal, dass Gott selber dran ist. Führen geht nämlich nur, wenn man unterwegs ist. Und gleichzeitig heißt es dann, du sitzt auf dem Thron. Wie kann Gott gleichzeitig meine Sache führen? Das heißt, er ist da drin unterwegs und sitzt doch auf dem Thron. Das eine ist das Praktische. Wir haben ja einen dreieinen Gott. Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und während der Vater auf dem Thron sitzt, konnte der Sohn hier unten schon mal schalten und walten. Während jetzt Vater und Sohn auf dem Thron sitzen, ist der Heilige Geist bei uns. Und dann kann Jesus trotzdem sagen, obwohl er im Himmel auf dem Thron sitzt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also irgendwie schafft es Jesus, obwohl er im Himmel ist, hier unten bei uns zu sein. Keine Ahnung, wie er das macht. Zum Glück haben wir wenigstens die Dreieinigkeit, mit der wir das erklären können. Aber eben, Gott führt hier unten meinen Kampf und oben im Himmel sitzt er und regiert. Das ist das ganz Wichtige und vor allem auch ein rechter Richter. Also nicht jemand, der sich bestechen lässt, nicht jemand, der irgendwie sagt, ach, was mache ich denn jetzt? Vielleicht mache ich doch was anderes später. Nein, er sagt, so will ich es machen. So mache ich es, so sitze ich da auf dem Thron und von da schaffe ich Recht. Das ist auch das Schöne, der Thron ist immer besetzt. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, wie es in Hebräer 4 heißt, dass uns voller Freimut, oder man kann es tatsächlich übersetzen, voller Dreistigkeit, eine gesunde Dreistigkeit, hingehen zum Thron der Gnade. Zur Zeit, da wir Hilfe nötig haben. Dann dürfen wir da hingehen. Wunderbar. Eben, du schildst die Geheiden, du bringst die Gottlosen um, ihren Namen vertilgst du für auf immer und ewig. Das hatten wir bei Hiob. Wo die Freunde Hiobs immer dafür argumentiert haben, guck mal, so geht's doch den Gottlosen eigentlich. Und, was machen wir denn jetzt damit? Und dann tatsächlich sehen zu können, ja, und Hiob hat doch nicht das Los der Gottlosen haben müssen. Der Feind ist vernichtet und zertrümmert für immer sein. Die Städte hast du zerstört, jedes Gedenken an sie ist vergangen. Auch das nochmal, dass der Feind, der so groß und mächtig ist, am Ende niemanden hat, der an mir denkt, der mehr an ihn denkt. Das ganz Krasse, finde ich, ist immer der Unterschied zwischen den Leuten, die den Turm zu Babel gebaut haben, und Abraham. Die Leute haben gesagt, wir wollen uns einen großen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden. Und Gott holt Abraham genau aus dieser Gegend später raus, wahrscheinlich so ein paar hundert Jahre später, und sagt zu ihm, ich will dir einen großen Namen machen. Das, was die Leute sich machen wollten, und wir kennen keinen Namen von denen, also zumindest wir vermuten, dass Joktan und sein Bruder, jetzt komme ich gerade wieder nicht drauf, aber dass die halt zu dem Zeitpunkt dort gelebt haben, aber ansonsten, keine Ahnung. Komm gerade echt nicht drauf, aber das macht nichts, es ist dann, komm drauf, wenn ich es nicht mehr brauche. Und zum anderen, es gibt so viele Könige, die zu Abrahams Zeiten regiert haben. Wir kennen nur einen einzigen König aus der Zeit Abrahams mit Namen. Also wirklich mit Namen, Melchisedek. Die anderen, Abimelech und Pharao, das waren Titel. Aber ansonsten kennen wir keinen Namen. Von all diesen Riesenkönigen. Und das ist auch das, Gott zertrümmert die Heiden, von an die denkt man nicht mehr. Und tatsächlich ist es so, Gott wird diese neue Erde schon in einen neuen Himmel schaffen und man wird der alten Dinge nicht mehr denken. Das ist auch eine wunderbare Zusage in gewisser Weise. Wir werden nicht im Himmel sein und die ganze Zeit trauern darüber, dass unsere Lieben nicht da sind. Es ist zwar schlimm, aber wir werden einfach nicht mehr dran denken, weil wir so von der Freude Gottes erfüllt sind. Und von daher wichtig, dass wir die Leute auf alle Fälle mit reinbringen, denn dann denken wir doch an die. Der Herr aber bleibet ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Also jetzt eben dieser Unterschied. Die Menschen, die vergehen, aber Gott bleibt ewig. Und wer zu Gott gehört, der bleibt. Wer an Gott glaubt, der bleibt. Das ist nämlich das Schöne. Bleiben hängt mit dem, ist dasselbe Wort wie fest sein und wie glauben. Wer an Gott glaubt, der bleibt. Nicht wer schreibt, der bleibt, sondern wer gläubt, der bleibt. Wobei in diesem Fall tatsächlich nicht das Wort Amman steht, sondern das Wort Yashav. Aber das passt auch. Er sitzt und bleibt und wohnt. Gott wohnt auf ewig. Also dieses Bleiben und Sitzen und so weiter, Gott ist unbeweglich. Nicht in dem Sinne, dass ihn mein Leid nicht bewegt, aber er ist völlig unverrückbar, er rückt von seinem Wort nicht ab. Und wie das dann wieder zusammenhängt mit dem Glauben, weil der Glaube bleibt fest. Und dann eben, er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Oh, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Das ist ein Ausblick zum einen auf das Endgericht und dann aber auch auf die Zeit noch davor, das Völkergericht. Weil in Matthäus 25 richtet Jesus erstmal die Völker, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben. Und dann wird regiert und danach kommt dann das Endgericht. Das ist das, was in Offenbarung ist, wo es danach dann den zweiten Tod gibt, mit in die Hölle geworfen werden und allem. Und Gott wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Nicht mit dem, zeig mal, was du mir zu bieten hast, und zwar an Geld, was er in die eigene Tasche stecken kann, sondern Gott richtet mit Recht und Gerechtigkeit. Er weiß, alles wird in Ordnung, alles wird gut und es kommt alles zum guten Ziel. Und Gott richtet nach dem, was gerecht ist, weil er selber der Maßstab ist. Gott kann sich nicht selber verleugnen, das heißt, er kann auch seinen Maßstab nicht verleugnen. Und darum wird er mit Gerechtigkeit rechnen. Und jetzt ist die Frage, wie stehe ich vor Gott? Stehe ich vor ihm als derjenige, der sagt, ich mache das selber alles? Dann muss Gott mir Recht schaffen, indem er sagt, ja, dann kommst du nicht rein. Oder bin ich derjenige, der sagt, nein, einfach nur die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass ich nicht bestraft werde? Dann sagt Gott, wunderbar, gut. Oder, und das ist der nächste Teil noch, ich weiß, dass es Gnade ist, aber ich weiß umso mehr, all das, was Jesus sich verdient hat, das hat er mir verdient. Und alles das, was ich im Glauben an Jesus tue, beziehungsweise noch besser, was Jesus dadurch tun kann, dass ich im Glauben an ihn handle, das rechnet mir der Vater zu. Das ist der große Lohn, den es einmal gibt. Der hat nichts damit zu tun, dass ich selber so große Sachen gemacht hätte, sondern es hat alles damit zu tun, dass Jesus durch mich handeln kann. Und es kann einfach nur sein, dass man sonst nichts machen kann, außer im Bett liegen und beten. Dadurch kann Jesus mitunter so viel machen. Oder tatsächlich eben auch, dann zu sagen, ja, und jetzt stehe ich eben auf, erzähle den Leuten von Jesus. Mache das, was ich dann halt am 24. ein bisschen erzähle. Oder tatsächlich, dass Gott mir sagt, und jetzt gehst du dir hin und betest für den. Sagst du der Krankheit, dass sie gehen soll im Namen Jesu. Und das mache ich dann nicht aus mir heraus. Nicht, weil, also schon gar nicht aus dem, dass ich sagen könnte, ich habe es mir selber verdient. Auch nicht aus dem, dass ich sage, nein, ich habe einfach bloß Gnade und so weiter. Sondern dass ich sage, ja, einfach nur Gnade. Ich mache und Gott macht dazu. Der Herr ist des Armen Schutz. Ein Schutz in Zeiten der Not. Das ist auch nochmal ganz interessant. Eben, der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Gott selber ist dieser Schutz. Und das Schöne ist ja, Gnade, wisst ihr vielleicht ja noch, Chen, das Wortbild, ist der Schutz des Lebens. Das heißt, Gott selber ist Schutz des armen Lebens. Schutz des Lebens, das sich nicht selber verteidigen kann. Schutz derer, die sonst niemanden haben, der für sie einstehen kann. Also die Witwen, Waisen, eben auch die Armen, die Bettler. Für die steht Gott selber ein. Die Reicheren, die können doch sagen, ja, ich habe ja mein Geld auf meiner Seite und alles Mögliche. Ich kann mir einen guten Anwalt leisten, der meine Sache vertritt. Und David sagt hier, Gott selber vertritt die Armen. Er schützt sie. Problem ist bloß ganz oft, ich selber sehe mich nicht als den Armen. Also, es gibt von Luther zwei Aussagen. Das eine war, als er in einem Boot unterwegs sein sollte mit Melanchthon. Und Melanchthon war total aufgebracht, weil es war stürmisch und alles. Und dann sagte ihm Luther, Domini Sumus. Das kann man übersetzen, wir sind des Herrn. Römer 14, Vers 8. Und dann sagte er aber noch dazu, Domini Sumus. Nominativus et genitivus. Was heißt das? Also, wir sind des Herrn, das wäre Genitiv, und ist die eine Variante, die man übersetzen kann. Das andere aber tatsächlich, wir sind Herren. Das wäre Nominativ Plural. Ganz oft ist das eben das ist das auch, was ich, ne, also mit meiner Predigt am 1. Juni und so weiter, was uns ins Gedächtnis kommen darf. Wir sind Söhne Gottes, wir sind Braut Christi, wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind das alles durch Jesus. Und darum dürfen wir auch wissen, ja, ich kann losziehen. Und dann kann uns das aber auch doch zu Kopf steigen. Und darum die andere Aussage Luthers, seine letzten Worte, wir sind Bettler, das ist wahr. Und damit hat Luther nicht das andere bestritten, was er früher mal gesagt hat. Und auch andere Sachen, die er selber halt noch mit rausgefunden hat aus der Bibel, eben auch mit dem Sohnschaft und allem. Aber er hat gewusst, Letztlich, ohne Jesus bin ich immer noch dieser arme Bettler. Aber dann darf ich wissen, dass Gott sich für mich einsetzt. Nicht aus mir selber heraus bin ich dieser tolle König, dieser reiche Mensch, der sich selber verteidigen könnte, sondern ich habe Jesus auf meiner Seite, weil ich dieser arme Mensch bin, ohne Jesus. Und dann darf ich aber wissen, dass er sich für mich einsetzt. Und das ist wieder etwas, er wird richten, den Erdkreis mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Wenn ich das nicht in Anspruch nehme, dann kann mir Gott nicht helfen. Warum? Das hat wieder auch mit diesem ganzen Autoritätszeugs zu tun. Gott hat mir die Autorität gewissermaßen gegeben über mein Leben. Natürlich jetzt in der Sünde gefangen und alles, ist dann kann man nicht alles so, aber ansonsten hat er gesagt, ich werde dir nicht helfen, wenn du mich nicht um Hilfe rufst. Und bei den konkreten Dingen kann ich dir auch nicht helfen, wenn du dich nicht konkret darauf berufen kannst oder willst, woanders willst. Und wenn ich es aber sagen kann, der Herr ist des Armen Schutz, dann zu sagen, okay, ich bin ein Bettler, ohne Jesus, aber du beschützt mich. Und das ist dieses Schöne, ihr kennt bestimmt ja Luthers Morgen- und Abendsegen, wo es dann eben auch heißt, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Dass man sich nochmal wieder diesen Schutz Gottes eigentlich selber zuspricht. Zu sagen, ich brauche den Schutz meines Erlösers. In Schutz in Zeiten der Not. Und dass ich dann sagen kann, okay, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Also Schutzmauer drumherum. Ich brauche diesen Schutz. Nicht auf mich selber verlassen, sondern auf Jesus. Da ist ganz wichtig doch zu sagen, ich bin auch ein Armer. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässt nicht, Herr, denn du verlässt es nicht, die dich Herr suchen. Das ist jetzt etwas richtig Schönes. Also hoffen auf dich. Dieses Wort hoffen, ich habe vor ein paar Jahren Predigt gehalten, hoffen und harren, war unsere Jahreslosung in der Gemeinde. Hoffen bedeutet die Spannung aushalten zwischen dem damals gegebenen Wort und der noch nicht eingetretenen Situation. Hoffen bedeutet, ich mahne mir jetzt schon Gottes Hilfe vor Augen. Hoffen ist das Gegenteil von Sorgen. Beim Sorgen male ich mir vor Augen, was alles schiefgehen könnte. Das führt dann irgendwann zu Angst und Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Hoffen bedeutet, ich male mir vor Augen, was Gott mir versprochen hat, eben seine Hilfe. Wie auch immer die aussieht, finde ich in seinem Wort heraus. Ich hoffe auf ihn. Warum? Weil ich seinen Namen kenne. Den Namen? Jesus. Das reicht schon. Jesus, der Herr hilft, der Herr heilt, der Herr macht heil, der Herr rettet. Alles dazu. Ich kenne diesen Namen, denn wer den Namen des Herrn anruft, wer sich auf diesen Namen beruft, der wird errettet werden. Dem wird geholfen. Tatsächlich kann man auch übersetzen, der wird geheilt. Eben, ich soll seinen Namen kennen, ich soll meine Rechte kennen, denn der Hosea sagt in Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde, weil ihm die Erkenntnis fehlt, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Denn du verlässest nicht die dich Herr suchen. Noch was ganz Tolles. Suchen, und zwar den Herrn suchen. Wer von euch hat schon mal Ostereier versteckt? Okay? Wer von euch hat die Eier so gut versteckt, dass kein einziges gefunden wurde? Doch so viele. Ne? Ostereier sind dafür da. Man sieht zwar versteckt, aber dass sie gefunden werden. Es gibt Dinge, die werden nicht versteckt, damit sie keiner findet, sondern es gibt Dinge, die werden versteckt, damit sie gefunden werden. Und das Schöne ist, in den Sprüchen, ich bin mir bloß nicht mehr sicher, wo es steht, sonst hätte ich es jetzt mitgenommen, noch den Vers, heißt zum einen, dass es Gottes Ehre ist, eine Sache zu verbergen. Aber es ist des Königs Ehre, die Sachen wiederzufinden. Gott versteckt die Dinge nicht, damit wir sie nicht finden, sondern er versteckt sie eben wie Eltern die Ostereier verstecken, damit seine Kinder sie finden. Gott verbirgt sich nicht, damit man ihn nicht findet. Also es gibt tatsächlich Punkte, an denen muss man irgendwie doch sagen, okay, da ist Gott im Verborgenen. Aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht trotzdem suchen dürfen. Und es gibt verschiedene Sachen, wie man Gott suchen kann. Das eine ist, was wir jetzt hier bei den Bibelabenden auch immer wieder machen, beim Bibellesen zu gucken, wo ist Jesus da drin zu finden. Und vor allem eben Jesus, weil Jesus Mensch gewordener Gott ist, Gott, der uns ganz nahe gekommen ist. Und da gibt es eben ganz grobe, praktische Anweisungen, wie man das machen kann. Man guckt erstmal, wer ist die Hauptperson in der Geschichte? Denn die Hauptperson ist oft ein Bild für Jesus. Ganz wichtig, wer ist der König? Wer ist ein Prophet? Wer ist Priester? Das sind so die Kategorien, das ist auf alle Fälle ein Bild für Jesus. Oder oft. Wenn beide auftreten, wird es manchmal schwieriger. Aber selbst das kann doch trotzdem zusammenführen. Oder gerade wenn der Hohepriester auftritt, der Hohepriester ist qua Amt ein Bild für Jesus. Wenn Israel einen Retter hat, also jetzt bei den Richtern zum Beispiel, dann ist dieser Retter ein Bild für Jesus. Man muss immer gucken, okay, was macht Jesus? Und dann gucken, was macht der Mensch? Ah ja, okay, dann ist der jetzt das Bild für Jesus. Dann gibt es mitunter auch Gegenteile, wie sich das dann spiegelt und man kann trotzdem Jesus da drin dann erkennen. Und ganz wichtig eben auch in dem, was getan wird. Manchmal auch mit Bildern und manchmal tatsächlich auch einfach bloß mit kleinen Hinweisworten. Wenn Rahab die rote Schnur raushängen soll, ist das dasselbe Rot wie beim Tempel. Und beim Tempel, da haben wir dann schon mal rausgefunden, ah ja, das sind die Farben, die für Jesus stehen. Also da braucht man manchmal ein bisschen. Und manchmal braucht man auch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Zum Beispiel eben, die Huren haben damals die Fensterbank rot gestrichen und haben, also in dieser selben roten Farbe, und wenn sie dann das rote Seil raushängen soll aus ihrem Fenster, da plötzlich ein Kreuz. Dann eben der Davidssohn ist auch nochmal ganz nett, oder halt auch eigentlich der Davids Vorfahre, wenn man eben bis zu David hingeht. Alles diese Sachen sind dazu da, um Jesus dann drin zu finden. Das Wichtige ist aber dabei, dass man es nicht nur intellektuell macht. Machen nämlich viele auch einfach nur, oh ja, jetzt weiß ich das alles. Gott zu suchen bedeutet vielmehr, ich will etwas Neues über dich lernen, aber nicht einfach nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Ich will dich neu kennenlernen. Das ist so schön. Im Glauben lernt man Dinge, die man mit dem Verstand nicht lernt. Man versteht sie hinterher, aber sonst nicht. Also, Dinge, die sonst auf der intellektuellen Ebene sind, die kapiert man nicht. Und darum, Gott zu suchen und zu erkennen, dass es dann halt wirklich vom Kopf ins Herz rutscht, dass ich auf einmal wirklich weiß, ja, stimmt, er ist meine Hilfe. Und weil er meine Hilfe ist, hat er mir geholfen. Und dann kann ich sofort losgehen. Das bedeutet, Gott zu suchen. Ihn zu suchen als meine Hilfe. Oder als das andere, was ich brauche. Eben mein Versorger, mein Erlöser. Aber Hilfe ist schon mal allumfassend. Du verlässt die nicht, die dich Herr suchen. Und das Schöne ist an verschiedenen Stellen, das sagt Gott auf alle Fälle zweimal. Einmal 2. Chronik 15, da bin ich beim Vers nicht mehr sicher. Da sagt Gott, dass er sich finden lässt, wenn man ihn sucht. Und dann noch viel berühmter die Verse aus Jeremia 29, aus 13, 14. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das Wichtige ist, dass ich mein Herz darauf ausrichte, Gott zu suchen. Das haben wir später bei manchen der Könige, ich glaube bei Josia haben wir es auf alle Fälle, er richtete sein Herz danach aus, den Herrn zu suchen. Dass meine Herzensrichtung stimmt und ich sage, ich will Gott suchen. Nicht einfach bloß, um zu gucken, wo steht denn Jesus jetzt hier drin? Sondern dass ich dann auch sagen kann, und wo ist meine Position dabei? Also, wenn Gott dem König hilft, wenn Gott durch den König dem Volk jetzt den Sieg gibt, wer bin ich dann in dem Ganzen? Ah ja, dann bin ich Teil des Volkes. Darf dann natürlich aber auch sagen, in Jesus bin ich König, das heißt, ich habe von Gott die Hilfe zu erwarten, genau, aber Gott zu suchen bedeutet, was bringt es mir? Also, auch nochmal das eben mit dem Namen. Gottes Name ist Programm. Und wenn ich weiß, das ist sein Name, dann darf ich das für mich in Anspruch nehmen und darf da mehr hineingehen. Was bedeutet das jetzt? Ich bohre mich tiefer in den Text hinein, mitunter in einen einzigen Vers hinein. Was bedeutet dieser Vers jetzt für mich? Und auf dem Grund des Verses werde ich dann plötzlich feststellen, ja, Gott hat mir geholfen. Also, Gott verlässt die nicht, die ihn suchen, sondern er lässt sich finden, weil er sich finden lassen will. Lobet den Herrn, der zu Zion wohnt, verkündigt unter den Völkern sein Tun. Nochmal dieses Lied. Denn der nach Blutschuld fragt, gedenkt der Elenden und vergisst nicht ihr Schreien. Oh, was heißt das, nach Blutschuld fragen? Das hängt mit dem Erlöserbegriff zusammen. Der Erlöser war ja nicht nur derjenige, der das Land zurückgekauft hat, der einen selber freigekauft hat, der halt die Leviratsehe vollführt hat, das ist alles das, was Boas gemacht hat, sondern er ist auch der Bluträcher. Wenn ich umgebracht wurde, dann muss mein nächster Verwandter, das wäre jetzt in dem Fall halt mein Vater oder mein Bruder, sich dran machen, um den Mörder, dem Mörder den Garaus zu machen. Und wenn es kein Totschlag war, dann hat er auch das Recht. Wenn es Totschlag war, hat der andere das Recht, in die Freistadt zu fliehen. Und Gott selber ist der Bluträcher derer, die sich nicht wehren können. Warum? Weil er unser Löser ist. Er ist unser Löser und Erlöser. Der nach der Blutschuld fragt, gedenkt der Elende. Und das Interessante ist auch noch übrigens, eine ganz wichtige Blutschuld ist die, dass ich durch meine Sünden Jesus ans Kreuz gebracht habe. Und das Schöne ist, er fragt zwar irgendwie nach dieser Blutschuld, aber dann wirft sich Jesus selber davor und sagt, den kannst du nicht antasten. Und er vergisst nicht ihr Schreien. Vergessen bedeutet in der Bibel, dass man nicht danach handelt, obwohl man es weiß. Also vergessen bedeutet nicht unbedingt, ich habe vergessen, dass ich heute den Müll rausbringen sollte. Sondern vergessen bedeutet eher, ich weiß eigentlich, dass ich den Müll rausbringen sollte, aber ich mache es nicht. Das ist vergessen im biblischen Sinn. Und Gedenken ist eben auch, ich denke dran und dann handle ich entsprechend. Vers 14 sind wir. Herr, sei mir gnädig, sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes, dass ich erzähle all deinen Ruhm in den Toren der Tochter Zion, fröhlich sei über deine Hilfe. Also, Gottes Gnade, Gottes Schutz und alles Mögliche soll sich meiner im Elend annehmen, der ich nichts habe. Das Wort Elend ist im Deutschen ohne Land. Also daher kommt's. Und das ist tatsächlich im Hebräischen ähnlich. Der Elende ist derjenige, der wirklich nichts hat. Der enteignet wurde und alles. Und David sagt in einer gewissen Weise, sieh mein Elend an, dass ich eigentlich jetzt hier nichts habe. Unter den Feinden auch noch. Also wo er eigentlich komplett bedrängt werden könnte. Und dann eben, der du mich erhebst aus den Toren des Todes. An dem Punkt merkt man wieder, dass Jesus diesen Psalm gewissermaßen auch gebetet hat. Der ja oben am Kreuz hing, mitten unter seinen Feinden und dann hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, der aber dann rausgekommen ist aus den Toten. Und zwar nicht einfach bloß so, dass der Tod, dass die Todesgefahr um David jetzt zum Beispiel herum war, David gerettet wurde, sondern Jesus ist bis in den Tod hineingegangen, hat den Tod geschmeckt und ist wieder raus. Und dann eben, dass ich erzähle deinen Ruhm. Wozu soll Gott das machen? Damit ich seinen Ruhm verkünde. Hatten wir beim letzten und vorletzten Mal auch schon. Was bringt es Gott eigentlich, dass er mir hilft? Es bringt ihm das, dass ich seinen Namen groß mache und andere Menschen davon erfahren, dass Gott mir geholfen hat und deswegen auch bei ihm ankommen können. Auch nochmal mit dem zu tun, worüber ich dann am 24. predigen werde. Aber genau, viel mehr sage ich dazu hoffentlich jetzt nicht mehr, weil ich möchte das noch ein bisschen, nee, also geht es um Zeugnis und von dem her, aber genau. Die Heiden sind versunken in der Grube, die sie gegraben. Ihr Fuß ist gefangen im Netz, das sie gestellt hatten. Also, wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrab gerät. Genau. Und das ist das biblische Prinzip tatsächlich. Das, was der andere mir Böses will, fällt auf ihn selber zurück. Das ist etwas, das meine Tante zum Beispiel in Tansania oft erlebt hat, wenn die Leute Christen werden, kommen andere an und wollen die Christen verfluchen, aber dann fällt der Fluch zurück auf sie. Warum? Weil Gottes Segen stärker ist. Da kann der Fluch nicht mehr rein. Der Herr hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Zwischenspiel, Selah. Also, Zwischenspiel, Selah, eigentlich ist es das Gleiche, aber eben, Selah bedeutet auf alle Fälle einfach mal, halt inne und denkt darüber nach. Eben genau dieses, der Herr hat sich kundgetan. Was heißt, Gott hat sich kundgetan? Er hat sich geoffenbart. Gott offenbart sich als derjenige, der mir in meiner Situation die Hilfe gibt. Und ganz besonders hat er das getan in Jesus, dass er sich kundgetan hat. Und dass darum der Gottlose sich verstrickt in dem Werk seiner Hände. Wenn wir das jetzt wirklich original machen wollten, dann wäre jetzt der Punkt, wo ich irgendwie an ein Instrument gehe und man denkt dann noch ein bisschen drüber nach, aber das würde ja auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Die Gottlosen sollen zu den Toten fahren. Alle Heiden, die Gott vergessen. Also vergessen eben nochmal, man handelt nicht entsprechend. Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Also es sieht zwar so aus, als wäre der Arme, also wäre von Gott verlassen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Wunderschönes Lied 369 im EG, wer nur den lieben Gott lässt walten. Da gibt es ja die eine Strophe. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich, den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Ich könnte mir denken, dass nicht Paul Gerhardt, der hat das Lied nicht gedichtet, ich habe vergessen, wer es war, aber dass der, der es gedichtet hat, dass der genau das sich, diesen Vers sich zugrunde gelegt hat. Herr, steh auf, dass nicht Menschen die Oberhand gewinnen, dass alle Heiden vor dir gerichtet werden. Lege Herr einen Schrecken auf sie, dass die Heiden erkennen, dass sie Menschen sind, Selah. Also, das Wichtige ist, die Menschen sollen nicht Überhand gewinnen. Warum? Der Mensch, der ohne Gott regiert, macht es nur zur Hölle, weil der Teufel dann ihn reiten kann. Und dann, was sollte Gott tun? Er soll einen Schrecken auf die Leute legen. Warum? Dieser Schrecken, der dann in dem Fall die Leute erkennen lässt, dass sie Menschen sind. Also gibt es diesen Hochmut, diese Hybris, die den Menschen denken lässt, ich kann alles. Und wenn dann aber dieser Schrecken Gottes kommt, dann stellen die Leute auf einmal fest, oh. Zum Beispiel dieses Erdbeben und der Tsunami, den wir letzte Woche Russland und dann Kamtschatka und dann ging er bis runter nach Hawaii und Kalifornien hat auch was abgekriegt. Ich glaube, Chile hat sogar auch noch was vom Tsunami abgekriegt. Wo man einfach daran schon mal sehen kann, die Leute haben es nicht ganz im Griff. Viele sagen dann eher noch, es sind die Naturgewalten. Aber dann zu wissen, ja, also dann ist tatsächlich eben dieses, hänge ich in die Naturgewalten oder mache ich mich abhängig von Gott? Geh noch ein bisschen rein in Psalm 10. Ein klein bisschen, aber nur. Herr, warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Also, das, was David hier am Ende des ersten Psalm 9 gesagt hatte, Gott vergisst die Leute nicht für immer, das scheint jetzt doch so zu sein. Also, Gott, du bist so fern. Gott scheint manchmal so fern zu sein. Und für David war das noch viel mehr wahr als für uns, weil bei uns ist ja eigentlich nicht mehr so, weil Jesus verheißen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und hat vom Heiligen Geist gesagt, dass er bei uns sein wird in Ewigkeit. Also von dem her, eigentlich ist Gott uns nicht fern. Aber da, wo wir die Hilfe nicht sehen, da haben wir oft dieses Gefühl, Gott sei fern. Und selbst das ist dann eben etwas, was, wie man das immer noch beten kann, und dann eben, du verbirgst dich zur Zeit der Not, dass man Gott eigentlich doch sucht. Aber Gott scheint sich besonders zu verstecken. Und das liegt nicht daran, dass er nicht gefunden werden wollte. Gott verbirgt sich ja nicht, damit er nicht gefunden wird. Sondern es ist das, damit ich ihn von einer anderen Seite noch kennenlerne. Wenn ich feststelle, ich komme links um den Hügel nicht rum. Jetzt muss ich mich anders daran machen. Gehe ich rüber, gehe ich rechts rum, gehe ich sogar durch. Und dadurch lerne ich neue Aspekte von Gott kennen. Vielleicht hat es mir bisher immer geholfen, dass ich sagen kann, Gott ist gut. Aber irgendwann, und dann verbirgt sich Gott aber an diesem Punkt, dass ich seine Güte nicht mehr sehen kann. Und dann muss ich auf der anderen Seite den Berg rum, einfach damit ich ihn mal von seiner Liebe aus sehe. Oder von seiner Treue oder von seiner Gerechtigkeit. Dass ich einfach einen neuen Aspekt Gottes kennenlerne. Nicht eben, weil Gott sich verbergen wollte, weil ich ihm irgendwas Böses getan hatte, sondern einfach bloß, weil Gott will, dass ich ihn auf eine neue Weise kennenlerne. Soll ja in Beziehungen gut sein, wenn man sich immer wieder neu auf neue Weise kennenlernt. Weil schon die Menschen nicht nur einseitig sind, wie viel mehr ist Gott dann nicht einseitig? So, weil der gottlose Übermut treibt, müssen die Edlen leiden. Ja, das ist oft so. Das ist auch einer der Verse in den Sprüchen, wo die Gottlosen herrschen, da leidet das Volk. Sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. Also die Edlen werden gefangen in den Ränken, also in den Gedanken und dem, was alles herauskommt, die der Gottlose ersonnen hat. Denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Jetzt kann man wunderbar mit dem Finger auf die Leute zeigen. Ich möchte einmal die drei Finger, die ja dann zurückzeigen bei diesem Sprichwörtlichen, zeigen, wo der Gottlose auch in mir und uns steckt. Nämlich da, wo ich selber sage, ich will Gott in diesem Punkt in meinem Leben nicht haben. Weil Gott mir da nicht reinreden darf und was auch immer. Und manchmal sogar an dem Punkt, dass ich sage, Gott, da darfst du mir nicht helfen, weil ich mich selber da rausholen will. Das ist Gottlosigkeit bei einem gläubigen Menschen. Dass ich Gott den Platz nicht einräume in meinem Leben. Den Platz, den er haben sollte, nämlich alles. Dass ich immer noch Dinge zurückhalte vor ihm und sage, nee, das will ich selber machen. Und da rühme ich mich dann selber auch meines Mutwillens. Dass ich sage, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Dann bin ich habgierig. Ich will Dinge haben. Ich will die Kraft haben. Und zwar, noch schöner, das deutsche Wort Vermögen. Das bedeutet nämlich zum einen die Kraft im Arm oder den Beinen. Das Denkvermögen. Und das, was in der Brieftasche steckt. Oder Einfühlungsvermögen gehört auch noch mit dazu. Alles das, was ich selber vermag. Und davon will ich mehr. Das ist Habgier. Ich will mehr von dem haben, was ich schon habe. Bei dem Jesus ja sagt, hütet euch vor der Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann erzählt er das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Das ist das, was der Kornbauer nämlich gemacht hat. Der gesagt hat, Nun sei zufrieden, du, meine Seele, du hast einen guten Vorrat angelegt für viele Jahre. Und dann kommt Gott in derselben Nacht an zu ihm und sagt, du Narr. Oder mit anderen neueres deutsches Wort wäre dann, du Depp. Oder schwäbisch, du Dackel. Du Dombesäckel. Was auch immer. Wo Gott dem Menschen sagen muss, du verlässt dich auf dich und nicht auf mich. Pass auf. Und das ist eine Gott zu lästern. Gott zu, ganz besonders, Gott lästern ist übrigens auch ein schönes Osterlied aus Jesus lebt mit ihm auch ich. Da heißt es dann, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Das ist wieder das gottlose Handeln, wo ich Gottes Hilfe in diesem Fall nicht in Anspruch nehmen will. Wo ich so habgierig bin, dass ich sage, ich brauche mehr an Kraft, aber ich habe diese mehr an Kraft nicht und darum verzage ich. Und damit lästere ich Gott, der doch den Tod besiegt hat. Und warum sollte er dann nicht meine popelige Situation auch in den Griff kriegen? Vers 4. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Darauf kommen wir nochmal genauer, wenn wir Psalm 14 haben. Er fährt fort in seinem Tun immer da. Deine Gerichte sind ferne von ihm. Er handelt gewaltsam an seinen Feinden. Also fern bedeutet für ihn, dass er denkt, ach, das geht mich nichts an. Gottes Gericht, das ist nicht für mich. Auf welche Art und Weise auch immer. Oder auch Gottes Gerechtigkeit ist nicht für mich, dass der Gott mir Recht schafft und mir Gutes geben will. Er fährt in seinem Tun fort immer da, deine Gerichte sind fern, genau darum. Er handelt gewaltsam an all seinen Feinden, auch das. Wer denkt, dass Gott nicht schnell genug auf den Plan treten könnte, der verhält sich boshaft den Leuten ihm gegenüber. Das ist das, was Jesus von dem unnützen Knecht sagt, von dem bösen Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Der nicht mal nicht sagt, mein Herr kommt überhaupt nicht, sondern der sagt, er kommt noch lange nicht. Und der dann seine Mitknechte schlägt. Und schlagen geht auch verbal, indem man dann halt lieblos darauf losredet, in Ungeduld und was auch sonst immer. Daran merkt man bei den Leuten ganz oft, dass sie nicht damit rechnen, dass Jesus in Kürze wiederkommen könnte. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmermehr wanken, es wird für und für keine Not haben. Also der sich selber komplett auf sich verlässt. Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug. Seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. In manchen Bibeln ist hier die Fußnote Römer 3, Vers 14. Paulus zitiert ja aus etlichen Psalmen in Kapitel 3. Unter anderem auch hier. Also er hat aus Psalm 15 einen Vers zitiert und jetzt eben dieser Vers hier. Um damit klarzumachen, wie alle Menschen sind. Da geht es nicht nur um die Gottlosen, und so, also diejenigen, die von Gott eigentlich gar nicht, an gar keiner Stelle was wissen wollen, sondern um jeden Menschen. Und das führt dann bis zum Vers 3,21, denn es ist hier kein Unterschied, alle haben gesündigt und haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann geht es eben weiter, dass sich Gott und seinen aber alle erbarmt. Und genau diesen Vers hier, Mund voll Fluches, voll Lug und Trug, Zunge gerichtet an Mühsal und Unheil. Das ist der gottlose Mensch. Und Fluchen bedeutet nicht einfach bloß, dass man lauter Schimpfwort hat. Fluchen bedeutet, da nehme ich jetzt mal das Griechische und das Lateinische, da sind nämlich beide Worte für Fluchen und für Segnen gut sagen und schlecht sagen. Also benedikere und maledikere. Verfluchen kann einfach bedeuten, dass man etwas Schlechtes sagt über sich selber oder über einen anderen Menschen. Und gar nicht mal unbedingt, das soll dem jetzt passieren. Manchmal auch einfach bloß, das ist bei dem so. Ach, der ist immer so. So rebellisch, so das und das und so weiter. Und dann dagegen anzugehen und zu sagen, okay, das mag ja im Fleisch sein. Aber dann zu sagen, ich entscheide mich jetzt, diesen Menschen zu sehen, wie Gott ihn sieht und wie Gott ihn haben möchte und segne ihn und sage jetzt über diesen Menschen, dieser Mensch ist gütig. Dieser Mensch rennt zu Gott bei seinen Problemen. Obwohl es eigentlich genau das Gegenteil vom Äußeren her der Fall wäre. Das ist das Segnen. Und das Schöne ist dabei, dass Gott diesen Segen dann, dieses Segnen dann auch segnet. Und die Menschen, die dann halt vom Glauben nichts wissen wollen, die wir aber immer so gesegnet haben, der ist jetzt ein Kind Gottes und hält sich zu Gott, dass Gott das tatsächlich dann auch umsetzt. Wunderbar zum Beten für Angehörige und alles Mögliche. Und auch wunderbar im Umgang miteinander, dass man nicht sagt, du bist immer so schlimm, sondern dass man sagt, du bist doch eigentlich ganz anders. Und dass man dann ankommt mit dem, was Jesus uns gegeben hat als neue Natur. Ja, noch den Abschnitt fertig und dann. Er sitzt in den Höfen, er mordet die Unschuldigen heimlich. Seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert, dass er die Elenden fange. Er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich und kauert nieder und durch seine Gewalt fallen die Unglücklichen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen. Er wird's nimmermehr sehen. Also, das Verhalten des Gottlosen und dann eben das, was er in seinem Herzen spricht, das hatten wir auch bei Hiob. Wo die Freunde dann zum Teil sagen, du denkst in deinem Herzen genau das. Ach, Gott hat's vergessen, Gott sieht das nicht, ich bin verborgen vor Gott und all das. Das ist der Grund, warum viele Menschen so gottlos handeln, weil sie denken, Gott sieht es nicht. Und ganz besonders krass ist das dann im Islam. Die muslimische Vorbestimmungslehre ist eigentlich ähnlich wie beim Calvinismus, also zum Teil noch mal ein bisschen, also hängt von der Schattierung des Calvinismus ab. Allah hat alles vorbestimmt. Übrigens bei den Griechen auch so gewesen, die Götter haben da alles vorbestimmt. Und dann sagen sich die Muslime aber trotzdem, okay, wenn ich aber im Dunkeln rauche, sieht's Allah nicht. Oder wenn ich im Dunkeln Alkohol trinke, sieht's Allah nicht. Das ist unser menschliches Denken. Dass Gott einerseits allwissend sei, aber andererseits sieht er das nicht. Er sieht's nicht, wenn ich in diesen Nudelteig Fleisch rein tue, weil ich habe ja obendrein noch ganz viel Gemüse dazu und Spinat und so weiter und dann bescheiße ich den Herrgott. Das ist unsere... Ich gucke einmal ganz kurz, wie viel Zeit noch und dann... Nee, ich mache den Vers, ich mach den Psalm nicht zu Ende, das wäre jetzt zu blöd. Also, aber das ist so dieses, bei dem wir oft stehen bleiben, dass ich sage, Gott sieht es eigentlich gar nicht. Und von da aus laufe ich dann gegen die Wand. Das ist Gottes Art und Weise, uns zur Umkehr zu führen, dass er sagt, ich muss dich manchmal erst gegen die Wand laufen lassen, dass du dann merkst, ich habe es doch gesehen. Also, jetzt stecken wir zwar, was den Psalm angeht, mitten im Loch drin, aber wir wissen ja zum Glück, dass das Loch wieder nach oben führt. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir nach dir suchen dürfen, dass wir auf immer wieder neue Art und Weise nach dir suchen dürfen und dass du dich von uns finden lässt. Auch da, wo wir denken, dass der Gottlose Überhand hat, auch wenn wir jetzt gerade an diesem Punkt stehen, wo wir denken, da passiert nichts mehr, dass wir trotzdem wissen dürfen, du machst es gut, du hältst dein Wort, du bringst alles ins rechte Lot. Amen.